Schön bist du da. Es freut mich, dich zu sehen heute. Ich weiß nicht, was dich hier hingezogen hat, ob es das Thema ist, das ausgeschrieben ist, oder die Gemeinschaft, oder einfach den Hunger nach mehr, nach Jesus, nach Begegnung, nach Veränderung. Der letzte Gottesdienst ist mir sehr stark in Erinnerung, wie wir ausgetauscht haben. Viele von euch haben sich mitgeteilt, was Jesus am Wirken ist, ganz persönlich, Wunden heilt, Türen auftut oder schließt. Gott lebt. Und das soll auch heute spürbar werden, primär in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Wir haben ein Thema heute, ein schwieriges Thema, ein herausforderndes Thema, Israel. Das ist ein Thema, das die Welt bewegt. Alle Nationen schauen im Nahen Osten, was da abgeht, voller Verzweiflung, voller Schmerz, von einer unausweglosen Lage. Je nachdem, wo man den Fokus hinhält und das andere ausblendet, tönt es ganz unterschiedlich. Die Spannungen nehmen zu, die Angst herrscht. Was passiert morgen? Thema Israel, wir haben am letzten Sonntag, ich konnte es nicht verkneifen, schon eine kleine Einführung gemacht im Input, Römer Kapitel 9. Wir haben dort gesehen, wie Paulus beginnt und fast schwört und sagt, ich sage die Wahrheit, jetzt kommt was, was er unglaublich auf dem Herzen ist und auf seinem Herzen lastet und beschreibt, wie er eine tiefe, tiefe Traurigkeit hat. Ein enormer Schmerz in seinem Herzen über sein Volk. Er als Jude, über seine Geschwister, über sein Volk. Damals schon. Und dieser Schmerz hätte, wenn Paulus heute leben würde, nicht abgenommen. Ein Schmerz, wie Jesus ihn hatte, als er Jerusalem sah und ausrief, oh, meine Lieben, ich hab euch sammeln wollen. Wie eine Mutterhenne seine Küken unter sich nimmt und geborgen hält. Aber ihr habt nicht gewollt. Jesus weint dort, als er da vor der Stadt steht und das ausgerufen hat. Der Schmerz über Israel, dass Israel mit einer ganz speziellen Bestimmung diese nicht lebt. Eine Erwählung hat, die sie nicht wahrnimmt, dass es nicht wahrnimmt, das Volk Israel, dass es seinen König, seinen Friedensfürst, sein Löser der Probleme, auch heute, der Heilsbringer, der Seligmacher für alle Nationen, für diese Welt, dass sie ihr seinen eigenen König verworfen hat. Das Kreuz spricht davon. Und wir mit mir als Menschen, mit unserer menschlichen Natur, stehen ja da auch dabei. Aber Israel hat den König verworfen. Gestern oder vorgestern sah ich dieses Bild. Das ist da in australischen Canberra. Da gab es einen 10-minütigen Unterbruch des Flugbetriebs, weil, man sieht es auf dem Bild, da rannte eine Frau, wahrscheinlich eine zu späte Passagierin, das musste dann noch ergründet werden, man verhaftete sie gleich und nahm sie dann gewahrsam. Die Frau sprang aus Rollfeld raus, zum Flieger, bis zum Cockpit nach vorne, oder? Wahrscheinlich hat sie den Flieger verpasst und wollte wie nicht aufgeben und ging dann ins Rollfeld ran. So nah beim Flieger, aber nicht drin. So nah dabei, aber sie konnte nicht, sie saß nicht drin. Israel war und vom ganzen Erbe auch heute noch so nah dran, aber nicht drin. Israel steht auf dem Rollfeld, ich möchte das Bild einfach mal brauchen, jedes Bild hinkt ja etwas, aber Israel steht auf dem Rollfeld, aber nicht im Flieger. Und Paulus weint, er war ja selber einer, der erbost war mit diesem Jesus und der Getue und einfach so mit diesen Christen, er selber war ja einer. Und er sagt sich, wie habe ich nur, wie konnte ich nur? Jesus, gibt es einen besseren? Und so haben wir da reingeschaut. Israel, im Land Israel, dort bei den Juden, geschah Weihnachten, die Propheten waren, sie haben so viel mitbekommen, wir haben das auch letzten Sonntag ganz kurz facettenartig aufgezählt, was steht am Anfang Römer 9, 1 bis 5. Wenn du nun erwartest, dass ich an diesem Sonntag und am Sonntag in 2 Wochen über geopolitische Fragen debattiere oder Sachen anschauen, da wirst du etwas enttäuscht werden. Ich stelle die Frage, was spielt sich eigentlich ab hinter dem Vorhang der Weltbühne? Wir wollen einen anderen Blick einnehmen, tiefer blicken, versuchen tiefer zu blicken und deshalb Paulus sprechen zu lassen, im Römerbrief, er als Jude. Und da merken wir, da geht es nicht nur um das Volk Israel, sondern auch um dich persönlich. Und es lässt Fragen offen. Wir werden heute in Kapitel 9 reinschauen. Das Kapitel 10 werde ich nicht behandeln. Ich habe nur 2 Sonntage von der Planung her zur Verfügung. Und da kannst du das Kapitel 10 selber etwas studieren. Da ist Evangelium pur drin. Warum Gott gekommen ist, was er getan hat. Die Botschaft, die erzählt werden muss. Der momentane Zustand, die Gegenwart, wie es läuft oder eben nicht läuft. Wie Gott nicht am Ziel ist mit seinem Volk. Kapitel 11 dann in 2 Wochen, wo es auch um Zukunftsfragen natürlich ganz klar geht. Aber heute ist es fast mehr so ein Blick auch in die Vergangenheit, die Bestimmung, diese Fragen. Eva, meine Frau, wird jetzt kommen und uns den Text vorlesen. Eigentlich habe ich das nicht vor, sondern nur so etwas rauszupicken, aber man verliert den Zusammenhang. Sorry, ihr müsst aushalten. Eva liest den ganzen Abschnitt, 6 Vers, ganz bis zum Schluss vor. Lasst auf euch wirken, sind Paulus-Texte, etwas verschachtelt. Ich habe eine moderne Übersetzung genommen, etwas ein bisschen leichter folgen zu können. Wir wollen das einfach zuerst auf uns wirken lassen. Merci.
Ich will damit nicht gesagt haben, dass das von Gott gegebene Wort keine Gültigkeit mehr hätte. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum eigentlichen Israel. Nicht, weil sie von Abraham abstammen, sind sie seine Kinder, denn Gott sagte zu ihm, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Mit anderen Worten, nicht die Abstammung macht zu Gottes Kindern, sondern die göttliche Zusage führt zur eigentlichen Nachkommenschaft. Die Zusage lautete, in einem Jahr werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei Rebekka war es so, als sie von unserem Stammvater Isaak schwanger war. Denn als die Zwillinge noch nicht geboren waren und noch nichts Gutes oder Böses getan hatten, damit sollte der Plan Gottes bekräftigt werden, dass seine Wahl allein von seiner freien Entscheidung abhängt, sagte Gott zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Darum heißt es auch in der Schrift, Jakob habe ich erwählt, nicht Esau. Gott schenkt sein Erbarmen, wem er will. Heißt das nun, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Er sagte ja zu Mose, ich schenke mein Erbarmen dem, über den ich mich erbarmen will, und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, gerade deshalb habe ich dich als Herrscher auftreten lassen, um dir meine Macht zu demonstrieren und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Wir sehen also, Gott handelt ganz nach seinem Ermessen. Über den einen erbarmt er sich, den anderen lässt er starrsinnig sein. Nun wirst du einwenden, wie kann er uns dann noch Vorwürfe machen? Es kann sich doch niemand seinem Willen widersetzen. So? Wer bist du eigentlich? Du Mensch willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt das Werk denn zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Ist der Töpfer nicht Herr über den Ton? Und kann aus derselben Masse ein Gefäß für die Festtafel machen und ein anderes für den Abfall? Und was sagst du dazu, dass Gott die Gefäße, die zur Vernichtung in seinem Zorngericht bereitgestellt sind, mit großer Geduld erträgt? Er will zwar, dass sie seinen Zorn und seine Macht zu spüren bekommen, andererseits will er aber auch an den Gefäßen, die er in seinem Erbarmen zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, zeigen, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist. Diese Gefäße sind wir. Uns hat er nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus anderen Völkern berufen. Das hat er schon durch den Propheten Hosea angekündigt. Ich werde als mein Volk berufen, was nicht mein Volk war, und als geliebte Frau die, die nicht geliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft über Israel aus, selbst wenn es Israeliten gäbe wie Sand am Meer, nur ein Rest von ihnen wird gerettet werden. Denn der Herr wird auf der Erde handeln. Er wird sein Wort einlösen und rasch durchsetzen. Es ist so, wie es Jesaja an anderer Stelle vorausgesagt hat. Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einen Rest von unserem Volk übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen. Was heißt das nun? Menschen aus allen Völkern sind vor Gott gerecht geworden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit erhalten, die aus dem Glauben kommt. Das Volk Israel aber, das durch das Gesetz gerecht werden wollte, hat das Ziel des Gesetzes nicht erreicht. Und warum nicht? Weil sie meinten, es durch ihre eigenen Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Sie haben sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht, seht her, ich lege in Zion einen Grundstein, an dem man sich stoßen wird, einen Felsblock, an dem man zu Fall kommt, doch wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden.
Es ist ein wenig, ein viel in diesem Text. Schaut, Paulus, also auch Gott spricht durch Paulus über die Erwählung ganz stark in diesem großen Abschnitt. Es ist nicht so, dass das Versprechen, das Gott den Juden gegeben hat, nicht mehr gilt, weil sie es verbockt haben, weil sie nicht in ihrer Berufung leben. Israels besondere Auserwählung von Gott hat trotzdem Gültigkeit. Aber es gehören nicht alle Israeliten auch zu diesem eigentlichen, wahren Israel. Und da haben wir davon gelesen, dass Gott auswählt, jene, die gar nicht zu seinem Volk gehören, dass er andere nicht auswählt. Für uns tönt es so, wie einige bevorzugt er. Gott spricht hinein und sagt, was gilt, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund seiner Gnade. Gott wählt aus. Gott beruft seine Leute total souverän. Da hat ihm niemand reinzureden. Ja? Und das fällt uns schwer, dass Gott einfach selber bestimmt, nicht aufgrund von Leistung, von irgendwie Anstrengung, sondern weil Gott es sich einfach vorgenommen hat. Was Gott einfach wichtig ist, was er auf dem Herzen hat, das tut er und er fragt niemanden. Gott ist souverän, auch mit seinem Volk. Und er bringt dazu drei Ereignisse in der Geschichte. Wir haben gehört, da war einmal der Isaac, oder? Das war ein Sohn von Abraham und Sarah. Abraham hatte noch mehr Kinder, noch mehr Söhne. Da war der Ismael, der erste natürlich von Hagar. Und dann als Sarah gestorben war, hatte er dann noch die Ketura, noch weitere Kinder, 6 Söhne. Es war Isaac, der auserwählt wurde. Nicht Ismael, nicht ein anderer. Gott hätte auch jemand anders auswählen können, um das Erbe der Verheißung, dieses Segens, dieser hohen Bestimmung, ein, eine Schlüsselfunktion für das Heil der Menschheit zu bringen. Er hat Isaac auserwählt. Ob es allen gefällt oder nicht. Es sollte der Sohn der Sarah sein, die eigentlich gar nicht mehr ein Kind zur Welt bringen konnte. Aber Gott hat es vorgenommen und dann klappt es trotzdem. Und dann geht es ja in der zweiten Generation weiter. Er bringt das zweite Beispiel mit Jakob. Als die zwei Jungs noch gar nicht auf der Erde waren, sondern Rebekkas Bauch, da hat Gott schon gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Genau umgekehrt, als was es eigentlich üblich war. Jakob sollte es sein. Wir wissen, Jakob war ein Schlitzohr. Und Gott musste ihn wirklich zurechtbringen und mit ihm eine Viellektion erteilen, ihn in die Lebensschule nehmen. Gott wählte den Jakob nicht aus, weil er der Bräfere war. Und die Eltern waren sich ja auch nicht so einig und Jakob hat den Elternbruder betrogen und zwar diese Geschichte. Aber nicht deswegen kam er auf diese Spur, sondern weil Gott es vorgehabt hat. Ich stelle die Frage, könnte es sein, das, was wir in den Medien sehen, die Spannungen, die den Antisemitismus, den zunehmenden Hass, was bei allem auch geschieht, das, was wir wahrnehmen und hören und sehen, dass ganz tiefst dahinter, von Grund her, die Wurzel dort liegt, wo die eine Wurzel begonnen hat zu wachsen von Neid und Eifersucht. Die Erwählungsfrage, dass da ganz tief drin diese Erwählungsfrage mitspielt. Gott hat Jakob erwählt. Das war seine freie Entscheidung. Er als souveräner Gott. Und dass da tief drin ein Neid ist, ein Ärger, eine Rebellion gegen Gott, der tun und machen kann, was er will. Der Leiter, Verantwortliche des Glaubenswerks, Gemeinschaft der Versöhnung, die stark in Israel arbeitet, nicht nur in Israel, aber stark in Israel natürlich, nicht nur unter Juden, sondern auch unter Arabern, die Menschen zusammenführt und ihnen Jesu Versöhnungskraft vorlebt und bringt. In dieser Arbeit steht auch Marcel Rebiai vor. Und er schrieb gerade kürzlich im ganzen Geschehen im Nahen Osten, schrieb er in einem Brief unter anderem: Es geht der Hamas, der terroristischen radikalen Hamas, nicht um Landansprüche, nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung, auch nicht um Gerechtigkeit für die Palästinenser. Ich lammere auf, kann man sagen, Palästinenser, die ja selbst von den Hamas unterdrückt werden, sie lassen sie darben, werden nicht beschützt, sind fast noch mehr als Pfand genommen, als Opfer, Klammer geschlossen. Was auch da ist, es geht der Hamas nicht um Landansprüche und Gerechtigkeit, sondern er schreibt so, der sehr darin lebt, in dieser ganzen Kultur und Mentalität, sondern es geht ihnen um den Kampf der Erwählung, schreibt er. Den Kampf der Erwählung. Es geht der radikalen islamischen Gemeinschaft um die Erwählung der Weltherrschaft, der Berufung ihrer Religion. Zurückgesetzt zu sein, sich zurückgesetzt zu fühlen, nicht erwählt zu sein, ist darin ein Schmerz, eine Rebellion. Die Hagar gebar den Ismael. Ismael wurde ausgestoßen von Sarah. Schmerzhaft, von denen abgelehnt zu werden, die Gott erwählt hat. Aber wie hat sich Gott um Ismael und Hagar gekümmert? Das ist das Jahresmotto heute. du bist ein Gott, der mich sieht. Das Bekenntnis der Hagar. Und sie bekam eine Verheißung, Zuspruch, ein Stück weit einen Segen, eine Perspektive für den Jungen, den Ismael. Da ist ein Gott, der ihm eine Perspektive gibt. Nicht diese Funktion und Auserwählung, die Isaak hatte. Nein, das war Gottes Beschluss. Aber deshalb wegen liebte Gott den Ismael auch. Aber dieser sich doch dieses vielleicht verletzt fühlen, der andere wird bevorzugt. Es war ja Kain und Abel schon das damals, oder? Beim einen nahm Gott das Opfer an, beim anderen nicht. Und dann die Wurzel des Bösen, die dann beginnt zu eitern und daraus so viel Rebellion und Schmerzvolles geschieht für das ganze Umfeld. Liegt darin eine Wurzel der Rebellion, des Neids, der Eifersucht? Ich stelle da die Frage. Der Schöpfer der Welt hat Israel erwählt, um seine Absichten zu verwirklichen. Seine Absichten sind, Abraham sagte, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, jede Kreatur, jede Hautfarbe, Leute, Menschen aus allen Ecken und Enden der Welt. In dir sollen gesegnet werden. Das ist Gottes Mission mit seinem Volk. Wenn du sagst, ja, da sind wir noch weit entfernt, Gott kommt zu seinem Ziel. Israel hat die Schlüsselfunktion und Gott sagt durch Paulus, ich bin nicht davon abgerückt, ich bleibe bei dem. Können wir das aushalten? Ja, Israel ist nicht besser. Israel ist ja nicht einfach ein frommes Land. Der Anteil der Atheisten ist überdurchschnittlich in Israel. Ja, natürlich haben sie viel Tradition vom Judentum und auch ganz viel mitbekommen, auch göttliche Weisheit in Tora und so weiter. Aber Israel macht die gleichen Fehler wie wir, ist nicht besser. Und dann kommt ja noch dieser andere dazu, der Pharao, der wird noch erwählt. Das dritte Ereignis. Wie Gott Einzelne begnadigte und berufen hat. Zum Beispiel Mose, der es ja auch verbockt hat, damals in Ägypten mit Mord und so weiter. Denn Mose ruft er zurück und er wählt ihn aus. Und den Pharao, den verstockt er. Wir können das vielleicht so einordnen. Pharao war ja schon hartherzig, natürlich. Und jetzt, ich will es in meinen eigenen Worten sagen, Gott gab dem Pharao gerade nach oben drauf noch mehr Herzenshärte, um zu sagen, Kerle, ich will auch mit dir fertig. Du kannst dich noch so stark gegen mich aufbäumen. Ich komme zum Ziel mit meinem Volk. Und das gerade war ja dann auch ganz stark zur Ehre Gottes, die Nation rundherum, die Sprachen von diesen großen Ereignissen, das Volk ausziehen konnte, was sie für einen mächtigen Gott haben dürfen. So erbarmt er sich nun, wessen Erbarmen sich will, und er verstockt, wen er will. Da stehen zwei Fragen im Raum und die behandelt Paulus in diesem Abschnitt. Die erste Frage lautet, bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Ja, so, parteiisch, oder? Den einen gibt eine Chance, den anderen keine. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Gnade, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. So hat sich Gott dem Mose vorgestellt, in einem ganz intimen Moment, wo Mose, der Gott so liebte und das Vertrauen hatte, er zeigt doch etwas von mir. Und so hat er sich vorgestellt. Das war seine Vorstellung. Ich bin Gott. Ich werde begnadigen, wenn ich begnadigen will. Niemand hat ein Recht, niemand kann Anspruch erheben auf Gnade Gottes, auf Barmherzigkeit. Das entscheidet Gott allein. Paulus sagt deshalb auf diese Frage, ist Gott ungerecht? Das sei ferne, auf gar keinen Fall. Unmöglich, Gott ist nicht ungerecht. In seinem ganzen Wesen ist Gott gerecht. Vielleicht anders, als wir das einordnen und empfinden. Was sollen wir Menschen schon sagen, was Gerechtigkeit ist, die wir so in Unrecht leben und Unrecht zulassen. Ja, da ist schon die Frage mit der Erwählung. Wenn ich erwählt bin, dann bekomme ich ewiges Leben, Heil, und wenn ich nicht erwählt bin, dann kommt es gar nie dazu. Das ist eine ganz schwierige Frage, die man immer da stößt von der Vorherbestimmung. Vielleicht hilft dir dieses Bild, das ein bekannter Bibellehrer in Amerika immer davor brachte. Du näherst dich Gott, du fühlst dich von Gottes Liebe angezogen. Ich hoffe, du hast alles das jetzt erlebt. Ich rede jetzt für diese Menschen, die wie durch Jesus als Tür durchgegangen sind. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und über dieser Türe, wenn du dich Jesus näherst, steht da, wer zu mir kommt, den werde ich nicht verstoßen. Kommt alle her zu mir. Jeder ist eingeladen. Und du hast diese Einladung eingenommen und du bist durch diese Tür hindurchgegangen. Und dann erwartet man ja auch, was erwartet mich dann auch im neuen Leben? Vielleicht erst in der Herrlichkeit, wo du dann zurückschaust auf diese Tür und auf dieser anderen Seite der Tür. Später siehst du oben auch ein Schriftzug, ein Satz. Vor Grundlegung der Welt auserwählt und berufen. Siehst du erst, wenn du drin bist, auf der anderen Seite. Ich schon vor Grundlegung der Welt habe ich an dich gedacht, das sprengt mein Hirn. Ich hatte da schon mein Ja zu dir. Die Erwählung kann man sozusagen viel einfacher mit unserem beschränkten Hirn in der Rückschau beurteilen oder wahrnehmen oder einordnen. Verstehst du? Alle sind eingeladen. Gott lehnt niemanden ab. Er will, dass niemand verloren geht. Und die sich auch auf Jesus eingelassen haben, sich ihm übereignet haben, ihm folgen, Jesus ihr Leben wurde, stellen fest, dass sie eigentlich schon vor Grundlegung der Welt schon, sie waren auserwählt. Das ist diese Spannung. Ja. Vielleicht kann dir das etwa helfen. Ist Gott ungerecht? Nein, das ist er nicht. Das sei ferne. Es ist einfach sein Herzschlag, dass er dich auserwählt hat. Er hat es nun einfach mal sich vorgenommen und bleibt dabei. Weil du in Sack und Asche herumkriechst und ganz besonders lange und inbrünstig gebetet hast? Nein, nicht deswegen. Weil du in deinem Leben dann wirklich auch dich bewährst und auch sich das für Gott auszahlt und für Gott rendiert, da habe ich jetzt jemanden, der wirklich ein eifriger Jünger ist. Nicht deswegen. Gnade, Liebe, ich habe mich mal für dich entschieden. Gott sagt seinem Volk in 5. Mose 7, Vers 7, ich habe dich auserwählt, nicht weil du mehr bist als die anderen Völker. Nein, im Gegenteil, du bist das geringste, unbedeutendste Volk. Gott hat das Unbedeutende, Verachtete, Abgeschriebene vor der Welt, hat er auserwählt, um das zu Schanden zu machen, bloßzustellen, was vor den Menschen so groß sein, glänzen will, sagt Gott im 1. Korintherbrief. Ja, es ist wichtig, das zu akzeptieren, Gottes souveräne Art mit dem Volk Israel. Und dass das steht wie zuvorderst, darüber oder ganz unten drin, Gottes Erwählung mit seinem Volk, dass manches hilft einzuordnen. Nicht gut zu heißen, was Israel alles macht, aber Gott kommt zu seinem Ziel. Und, Gott, und Israel wird eine Schlüsselfunktion haben. Und jetzt wetzt sich alles. Es heißt, Israel, Jerusalem wird zum Taumelbecher. Leute, die Völkernation beißen sich die Zähne aus an diesem Volk. Es keine Lösung gibt, aber schlussendlich ist es eine Rebellion, ein Kampf gegen das, was kommen soll. Ein Aufhalten, ein Bekämpfen. Zweite Frage, die Paulus noch stellt, wie kann er uns dann noch Vorwürfe machen? Das hat auch mit diesem sein Willen zu tun. Es kann sich doch niemand seinem Willen widersetzen. Ja? Wie soll Pharao Gott Vorwürfe machen, wenn er hartherzig ist, wenn ihn Gott noch mehr hartherzig macht und wenn sowieso Gottes Wille in allem gilt? Das nimmt mich ja aus der Verantwortung, können wir sagen. Es kann sich doch niemand seinem Willen widersetzen. Und Paulus entgegnet so: Wer bist du eigentlich? Du Mensch willst anfangen, mit Gott zu streiten? Man könnte auch übersetzen: Wer bist du, Menschlein, dass du an Gott herumnörgeln willst? Oh Paulus, du hättest im 21. Jahrhundert sein sollen. Ja, wie teilweise, ich erlaube mir das zu sagen, in Religionsunterricht und unter Theologen und auch in Kirchen leider vieles Dinge debattiert wird und auch in Frage gestellt wird, ein souveräner Gott, das gibt es doch nicht, Gott plant doch nicht, wir gestalten es mit und man versucht es zu erklären mit unserem Hirn. Man versucht, das Wort Gottes zu entmythologisieren, sagt man auch. Die Wunder Gottes in Frage zu stellen, was Gott vorhat, was Gott vollbringen kann. Ein großes Problem von uns Menschen ist, wir wollen es besser wissen. Wir wollen es erklärt haben, wir wollen es im Griff haben. Es wird der Moment eintreffen, wo jeder Mensch in einer neuen Ehrfurcht vor Gott niederfällt. Und wir hoffen viele nicht zu spät. Ich habe hier da diesen Teller und diesen Krug. Eine Frau aus Bosnien hat das getöpfert. Eine spezielle Art, wo man den Ton möglichst naturbelassen sein lässt. So, aus dem gleichen Material, zwei unterschiedliche Gefäße. Das bringt nun Paulus als Beispiel: aus dem gleichen Ton unterschiedliche Gefäße. Das eine Gefäß ist gemacht für vielleicht den teuersten Wein im Königshof zu überreichen und das andere Gefäß für die Abfallbeseitigung. Der Töpfer wählt aus und nimmt den Ton und macht daraus sein Gefäß, wie er will. Was hast du als Gefäß zu reklamieren, was Gott formt, was Gott will? Und Gott erträgt das Gefäß, auch das Gefäß des Zorns, also das schlechte Gefäß. Er hat Geduld, seid Gott hat Geduld. Gott hat einen langen Atem. Aber was bist du, der Gott etwas vorschreiben möchte? Und dann am Schluss sagt Paulus, dieses Gefäß sind auch wir. Das gilt auch für uns. Für uns. Dieses Gefäß. Und dann bringt er dann noch den bringt er denn noch den Propheten Hosea rein, der ganz eindrücklich schildert, wie er sagt, dass die, die nie sein Volk waren, zu seinem Volk gehörten, nun seine Kinder geworden sind. Die Ungeliebten, dass die jetzt nun auch geliebt werden. Durch Jesus Christus hat der Gott die Türe aufgestoßen und hat seine Gemeinde geformt als Volk Gottes, das wahre Israel. Und nun dürfen wir dazugehören, mit ihm verbunden, Jesus als Felsen, als Burg, als Heiler, als Erlöser, Jesus Christus als Licht im eigenen Leben, für eine Ewigkeit bestimmt, neues Leben. Es dürfen sich Beziehungen klären, Gott in seiner Schöpfer- und Versöhnungskraft, er lebt in mir und bringt das zum Tragen, indem ich ihm gehorsam bin und diese Vergebung und Versöhnung mit anderen Menschen teile. Gesegnet zu sein, gemäß der Berufung von Abrahams. Und Gott schreibt mit seinem Volk Geschichte. Das Volk ist noch nicht so weit und wir haben es gelesen, ein Rest. Es wird noch viel Schweres über Israel reinbrechen. Aber Israel wird einst auch dieser Segensträger sein. Dazu dann später mehr. Ich frage dich, wie gehst du um in der heutigen Zeit mit diesen Medienberichten, mit den Gedanken über Israel? In Gesprächen ist es teilweise schwierig, auch deine Position zu zeigen. Aber wie denkst du darüber? Wie gehst du um? Es ist sehr hilfreich, auch in einer Kleingruppe zu sein und aktuelle Themen miteinander zu befassen, auch auf Fragen einzugehen, die ich auf einem Blatt geschrieben habe, die draußen aufliegt. Und wie gehst du mit der Erwählung um, Erwählung Gottes, Erwählung in deinem Leben? Dass du feststellen musst, darfst, Gott hat mich ja schon lange auserwählt. Bevor ich geboren wurde, den Joachim, den Rainer, den Ernst, Julia. Ich habe mich entschieden, ich habe mich einmal für sie entschieden. Ganz unabhängig, wie unser Leben verläuft. Das, Gottes Gnade, darf uns immer auf die richtige Spur bringen. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Herr, dass du drüber storchst über die ganze Welt geschehen. So vieles können wir nicht einordnen und nicht verstehen. Wir fühlen uns ratlos und bedauern, dass Fronten sich so aufbauen. Wir sehen das teuflische Werk auf dieser Welt. Und wie eine Nation sich wehrt und wie es sich auch wehrt, ist schwierig und ganz viel unschuldige Opfer. Herr, was sagst du zu dieser Lage, zu dieser Weltlage, wo Krieg zunimmt, wo es unseren Kind schwerfallen wird, an einen Zukunftsglauben? Herr, du bist Zukunft, du bist das Leben. Und wenn dein Volk bedrängt wird, und nicht nur Israel, sondern dein wahre Volk, deine Gemeinde, Christenheit, die an einen lebendigen Jesus glaubt, der ihm folgt, wo nur eins will, dass Vergebung, Frieden und Versöhnung und Gerechtigkeit herrscht in ihren Ländern, wenn die verfolgt werden, Herr, so sehe ich mir. Der Feind wehrt sich mit allen Füßen, mit allem, was er hat. Und instrumentalisiert so viele Menschen, Völker, Gruppen, Volksgruppen für seine Ziele. Herr, erbarm dich. Greif du ein, Jesus, in deiner Familie, bei deinen Kindern. Es sind Geburtswehen. Es tut weh, was neues Leben möchte vorbrechen. Eine neue Ära auf dieser Welt. Im Himmel. In einer Neuschöpfung. Wir möchten dir einfach sagen, in dieser Phase, wo wir stehen, Herr. Mit den Worten von Paulus, wo uns das Licht gibt, einfach auf die Erwählungsfrage und dass du zum Ziel kommst und dass du dabei bleibst und dass niemand dich in dir reinzureden hat. Wir möchten uns deinen Plan unterordnen. Und wer Ja sagt zu dem Plan, ist gesegnet. Und wer sich deinem Vorhaben widerstellt, widerstrebt, verliert, verbaut sich der Weg zum Heil. Herr, so bitten wir dich, Jesus, dass wir unsere Chancen packen und konsequent mit dir in Leidenschaft zusammen, neuer Leidenschaft und Freude mit dir den Weg gehen. Dass wir als Gemeinde Familie sein dürfen, wo deine Reich Gottes Prinzipien herrschen und leben, nach denen sich doch wir Menschen alle so sehnen. Danke, Jesus, für deine Erwählung, unabhängig von dem, was passiert, wo wir leisten oder wo wir halt verbaut haben. Danke für deine Gnade, die auch zählt, heute und auch morgen. Amen.